Guten Abend, liebe Geschwister. Wir wollen heute mit dem Betrachten des Propheten Jesaja abschließen und sind somit in den letzten Abschnitt von Kapitel 66. Wir wollen dann so die erste, also die Verse 10 bis 14 einmal lesen, und das ist im Zusammenhang ein Trostwort wieder, weil wir sind ja in dem Bereich des Trostes. Zweite Hälfte Jesaja ist ein Buch des Trostes. Auch hier so wieder durch Gottes Herrlichkeit. Vers 10. Freut euch mit Jerusalem und frohlockt über sie alle, die ihr sie liebt. Seid hoch erfreut mit ihr, alle, die ihr über sie trauert, über die Stadt, damit ihr saugt und euch sättigt an der Brust ihrer Tröstungen, damit ihr schlürft und euch ergötzt an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Denn so spricht der Herr: Siehe, ich wende ihr Frieden zu wie einen Strom, und die Herrlichkeit der Nationen wie einen überfließenden Bach. Und ihr werdet saugen. Auf den Armen werdet ihr getragen und auf den Knien liebkost werden. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so werde ich euch trösten. Und in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Und ihr werdet es sehen. Und euer Herz wird sich freuen, und eure Gebeine werden sprossen wie das junge Gras, und die Hand des Herrn wird sich kundgeben an seinen Knechten, und gegen seine Feinde wird er ergrimmen. Das ist wieder ein Beispiel von dem, dass Gott tröstet hier durch zukünftige Segnungen. Also, es ist noch nicht da, aber er sagt, so wird es sein und an dem sollt ihr euch trösten. Es sind die Herrlichkeit der Stadt, die Herrlichkeit der Nationen und die Herrlichkeit des Herrn. Die Gläubigen wurden ja geschmäht, das haben wir im Vers 5 gelesen, und ungefähr so mit den Worten, so wie das auch später direkt wörtlich dem Herrn Jesus gesagt wurde, als er am Kreuz war. Er vertraute Gott, er soll ihn doch retten. So war der Spott. Und so war es auch in der Zeit, zur Zeit Jesajas. Er sagt, die Treuen, die Gott vertrauen, die werden jetzt verspottet, auch ungefähr mit diesen Worten. Soll er sich doch zu euch bekennen und dann werden wir das doch alle sehen. Aber er tröstet hier das Volk mit zukünftigen Segnungen. Und so lasst uns das für unser Glauben, Geschwister, auch kurz nochmal uns in Erinnerung holen, dass es üblich ist, in dem Umgang Gottes mit Menschen, dass er auch tröstet durch zukünftige Segnungen. Das, was jetzt noch nicht da ist, aber was er verspricht. Und ich glaube, das kennen wir auch, dass uns Worte von Gottes Zuspruch doch sehr nahe kommen und die kommende Hilfe. So haben wir ein Beispiel, zum Beispiel bei Verstorbenen. Im 1. Thessalonicher Brief, da sagt die Bibel uns, tröstet euch mit den Worten, dass die Verstorbenen auferstehen werden. Ja, sie sind jetzt, das ist noch alles nicht geschehen, aber es ist Trost, es berührt unser Herz. Das gibt aber auch in anderen Trost Gottes durch wirkliches Jetzt eingreifen und verändern. Es ist ja auch wirklich ein messianisches Wunder gewesen, als die Martha sich mal trösten wollte mit der zukünftigen Auferstehung, dann hat Jesus zu ihr gesagt, nein, hier und jetzt wird das geschehen. Sie sagt, ja, ich weiß, Herr, er wird auferstehen in der Auferstehung der Toten. Und dann sagt Jesus, nein, ich bin die Auferstehung und das Leben. Also wir haben auch Trost oft durch einen jetzt geschehenes Wunder und Heilungen. Und so wie Dima jetzt das Anliegen dieser Familie uns mitgetragen hat. Sicher ist für uns jetzt, wir sagen, das wäre doch jetzt der Trost, würde der Familie doch wirklich geholfen werden. Und ich glaube, wir können dieses Wunder auch von Maria nicht vergessen. Es war die gleiche Entwicklung. Und mit ihr sich zu unterhalten und Gemeinschaft jetzt zu haben, es ist doch jedes Mal eine Erinnerung an ein Wunder Gottes, wo er Trost geschenkt hat durch eine Veränderung der Situation. Also das gehört alles zu der Gotteserfahrung. Somit eine Anschuldigung an die Christen, ihr vertröstet immer alles an die Zukunft, glaube ich, ist nicht berechtigt. Aber wir wollen das auch gar nicht verneinen und sagen, das ist wirklich so. Es gibt viel Gottestrost für Versprechungen Gottes, dass er sagt, so ist es noch nicht, aber freut euch darüber, es wird so sein. Und das kennen wir, dass das dann auch wirklich im Leben einem gläubigen Menschen viel Trost schenkt. Also Trost durch Gottes Herrlichkeit wurde hier gespendet dem Volk, das noch es jetzt nicht erlebte, aber es werden viele sehr verständliche Erfahrungen gesagt, dass man sagt, so ihr kennt ja das, wenn man genüsslich was zu sich nimmt, das Schlürfen, das so getröstet werden, wie eine Mutter tröstet. So diese Naherfahrungen des göttlichen Trostes werden hier dem Volke zugesprochen. Wir lesen den Text weiter, die Verse 14 bis 16. Und ihr werdet es sehen und euer Herz wird sich freuen und eure Gebeine werden sprossen wie das junge Gras und die Hand des Herrn wird sich an seinen Knechten zeigen, aber seine Feinde wird er bedrohen. Denn siehe, der Herr kommt im Feuer und wie der Sturmwind sind seine Wagen und um seinen Zorn auszulassen, in Glut und sein Drohen in Feuerflammen. Denn mit Feuer hält der Herr Gericht, mit seinem Schwert vollzieht er es an allem Fleisch und die Erschlagenen des Herrn werden zahlreich sein. Die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus ist auch im Neuen Testament genauso dokumentiert. Und das ist ja gerade, was uns, glaube ich, doch in eine Neugier geweckt hat für die alttestamentliche Propheten. Und man versteht das, so geht's mir, doch viel mehr, dass die Offenbarung des Neuen Testaments doch so verankert ist in dem Wort Gottes, dass durch die Zeit der Väter, der Propheten sich durchzieht. Und gerade Jesaja hat hier auch viel Offenbarung bekommen So nennt die Bibel das auch. Also die Wiederkunft von Jesus Christus. Sie wird in großer Herrlichkeit und in Macht geschehen und er kommt auch als Richter der Welt. Er wird Gericht halten über Israel und er wird Gericht halten über die Heiden. Das beides ist in der Wiederkunft sehr eng mit verankert. Die Wiederherstellung Israels, aber auch das Gericht. Hesekiel zum Beispiel sagt darüber Folgendes in Kapitel 20, Verse 34 bis 38. Und ich werde euch herausführen aus den Völkern und euch aus den Ländern sammeln, in welche ihr zerstreut worden seid, mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und mit ausgegossenem Grimm. Und ich werde euch in die Wüste der Völker bringen und da selbst mit euch reden von Angesicht zu Angesicht. Wie ich mit euren Vätern gerechtet habe in der Wüste des Landes Ägypten, so werde ich mit euch rechten, spricht der Herr Jehova. Und ich werde euch unter dem Stabe hindurchziehen lassen, wie der Hirt, um die Schafe zu zählen und euch in das Band des Bundes bringen. Und ich werde die Empörer und die von mir Abgefallenen von euch ausscheiden. Ich werde sie herausführen aus dem Land ihrer Fremdlingschaft, aber in das Land Israel soll keiner von ihnen kommen. Und ihr werdet wissen, dass ich Jahwe bin. Also dieses, der kommende Herr Jesus ist auch Richter über sein Volk, aber auch über die Heiden. Und das da hat der Herr Jesus sehr deutlich an den Worten der Zukunft, der Wiederkunft gesprochen, von der Endzeit, dem Ende der Welt. In diesen Texten hat der Herr Jesus auch das Gericht über die Heiden angesprochen, genau was wir hier bei Jesaja auch lesen. Matthäus 25, Vers 31 bis 46. Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Die Herrlichkeit haben wir eben gelesen, wie stark Jesaja sie betont. Und das ist auch in den Worten von dem Herrn Jesus so. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zur Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters. Erbt das Reich, das euch bereitet ist, vor Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahm mich auf. Dieses Gericht ist auch so in den Worten von unserem Herrn Jesus sehr deutlich verankert. Und so auch die Lehren der Apostel Paulus auch bezüglich gerade dieser Zeit im 2. Thessalonicher Brief sagt, unterstreichen das noch einmal, die Einheit der Heiligen Schrift über die in den Propheten, in dem, was der Herr Jesus sagt und was die Aposteln sagen. 2. Thessalonicher 1, 7 bis 10. Es ist hier ein Trost der verfolgten Gemeinde, dass sie sich damit tröstet, dass das Gericht über die Verfolgungen später kommen wird. Bei der Wiederkunft des Herrn werden die Verfolger das als Gericht erleben, was sie jetzt an die Gemeinde Jesu tun. Und das ist hier der Trost. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten und euch den Bedrängten mit Ruhe, zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht im flammenden Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben, denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Auch hier wieder das Gericht, aber auch der Trost für gläubige Menschen, der sich jetzt nicht in dem äußert, dass jetzt alles anders wird, sondern dass Gott hier auf die Zukunft verweist. Und er spricht hier auch die Götzendiener an, dass sie direkt noch einmal auf das Volk Israel, auch sie bekommen ja ein Gericht. Und hier wird noch einmal der Götzendienst als das sündige Verhalten im Detail erwähnt. Die Erschlagenen des Herrn werden zahlreich sein, die sich weihen und die sich reinigen für die Gärten, dem einen nach, der in der Mitte ist, die Schweinefleisch und Abscheuliches und Springmäuse essen, allesamt werden sie ein Ende nehmen, spricht der Herr. Taten, die die Menschen zur Zeit Jesaja ganz gut verstanden, weil sie in diesen heidnischen Praktiken teilnahmen, wussten sie ganz genau, was diese götzendienstliche Lebenshaltung, Lebensübung bedeutete. Und dann spricht Jesaja von dieser Zeit, dass alle Nationen sich in Jerusalem versammeln werden. Auch noch einmal wieder ein Detail für die Zeit der Wiederkunft des Herrn. Und das ist ja nach der Trübsalzeit beim Aufbauen vor dem tausendjährigen Reich. Ich kenne ihre Taten und ihre Gedanken. Und ich bin gekommen, alle Nationen und Sprachen zu versammeln. Und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Also es ist ja auch mit einem endzeitlichen Krieg verbunden. Und das Volk Israel bekehrt ja sich in der Not, in der Angst, auch in der kriegerischen Auseinandersetzung, und da sind viele Nationen versammelt. Und hier sagt Gott aber, sie sind da und sie werden meine Herrlichkeit sehen. Die Nationen werden meine Herrlichkeit sehen und sie werden Botschafter sein. Und das ist hier ein interessantes Detail. Ich richte unter ihnen ein Zeichen auf und sende Entkommene von ihnen zu den Nationen, nach Tarsis, Put und Lut, zu denen, die den Bogen spannen, nach Tubal und Javan, zu den fernen Inseln, die die Kunde von mir nicht gehört und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie verkündeten meine Herrlichkeit unter den Nationen. Also, einige, die da dabei sind, wahrscheinlich sind das die, die zu Rechten sind, die in diesem das ist noch nicht das Endgericht, aber in diesem Völkergericht überleben, die werden dann nach Hause gehen und ihren Völkern das erzählen, was sie da in Jerusalem erlebt haben. Und sie bringen alle eure Brüder, aus allen Nationen als Opfergabe für den Herrn. Auf Pferden, auf offenen Wagen, in überdachten Wagen, auf Maultieren, auf Dromedoren zu meinem heiligen Berg, nach Jerusalem, spricht der Herr. Ebenso wie die Söhne Israels das Speisopfer in einem reinen Gefäß zum Hause des Herrn bringen. Also die Heiden werden in ihrem Missionsdienst in der Zeit Menschen zu diese herrliche Kunde bringen. Und es wird so wie eine Opfergabe sein, wie er hier sagt, die Gott angenehm ist. Und ich glaube, der Paulus, der verstand sich in seiner Mission ja auch schon so. Und wir verstehen dann, glaube ich, besser seine Ausdrücke in dem Neuen Testament, wenn er das auch so sagt: Ich bin jetzt ein Diener Christi in Römer 15, 16. Um ein Diener Christi zu sein für die Nationen, priesterlich, dienend am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Nationen wohl angenehm werden, geheiligt durch den Heiligen Geist. Also hier sieht sich jetzt als ein Apostel, der Nationen dem Herrn als Opfer bringt. Und hier wird auch der Ausdruck verwendet bei Jesaja, dass er sagt, die überlebenden Heiden werden ihre Völker bringen als eine gute Opfergabe für Gott. Sie werden diese Kunde von der Herrlichkeit Gottes zu ihren Völkern bringen. Und hier wird noch einmal die Verheißung gegeben von der neuen Schöpfung. Und damit sollen wir einfach das üben zu unterscheiden, spricht er hier von dem zeitlichen Reich oder von dem unvergänglichen Reich. Das zeitliche Reich, das auch oft mit ewig umschrieben wird, ist aber das tausendjährige Reich gemeint. Und dann gibt es noch das, was er hier sagt, wieder im Vers 22, denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, von mir bestehen, spricht der Herr, so werden eure Nachkommen und eure Namen bestehen. Und einige von den Heiden, das war jetzt noch Vers 21, habe ich durchgelassen, die werden zu Priestern berufen in dem neuen Tempel. In dem Tempel des zukünftigen Reiches werden nicht nur Juden dienen als Priester, sondern auch Heidenvölker. Und auch von ihnen, von den Heiden, nehme ich mir einige zu Priestern und zu Leviten, spricht der Herr. Also es wird eine neue Weltordnung geben. Jerusalem wird Zentrum sein. Und das, was hier weiterkommt, sollen wir einfach unterscheiden von, ja, in der Zeit. Aber gerade das, was hier an Zuspruch gesagt ist, verstehen wir jetzt auch, dass es die Worte, ja, kannst du mal weiter schalten? Mhm. Die Zusicherung für die wahren Gläubigen, dass Heilsgewissheit nicht nur Worte sind im Epheserbrief, im Kolosserbrief, sondern dass die hier bei Jesaja verankert sind und dass er die Zusicherung des ewigen Heils für wahre gläubige Menschen gibt mit dem Vergleich zu dem neuen Himmel und neue Erde. Denn wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, von mir bestehen, spricht der Herr, so werden eure Nachkommen und euer Name bestehen. Also Gott gibt hier dem Volk die Zusicherung des ewigen Lebens, des Bleibens, dass er sie erhalten wird, dass er sie durchtragen wird mit dem Vergleich, wie er sagt, ich werde ja nochmal eine neue Erde machen, einen neuen Himmel machen, der niemals vergehen wird. Und so fest wie der neue Himmel ist und die neue Erde, so fest sind auch gläubige Menschen in der Hand Gottes. Das will er hier sagen. Deswegen haben wir hier Worte, die immer wieder auch so feste Verankerungen und Anknüpfungen haben am Neuen Testament, was uns ja da sehr bekannt ist. Hier werden dann auch mal die besonderen Anbetungszeiten angesprochen in Vers 23, dass er sagt, und es wird geschehen, Neumond für Neumond und Sabbat für Sabbat wird alles Fleisch kommen, um von mir anzubeten, spricht der Herr. Jemand hat gesagt, wenn die alle nach immer wieder nach Jerusalem reisen sollen, 1000 Jahre, dann müssen wir wahrscheinlich wirklich noch eine Sicht haben und Hoffnung haben, dass es noch viel erneuerbare Energien geben wird, wenn man das alles noch so frei dann noch nutzen wird. Diese Erde hat Zukunft, Geschwister. Das ist das Gute, weil Gott das zugesprochen hat, weil er am Regiment ist, an der Leitung ist. Von Neumond zu Neumond bedeutet eigentlich einfach monatlich. Und Sabbat zu Sabbat heißt wöchentlich. Deswegen hier der Tempeldienst angesprochen ist. Und hier kommt dann noch einmal, und das ist doch der letzte Vers im Jesaja, das ist noch mal eine Warnung. War ja die Zusicherung für diese neue Weltordnung mit dem neuen Tempel, der so bei Ezekiel gut beschrieben ist. Und dann Vers 24, und sie werden hinausgehen und sich die Leichen der Menschen ansehen, die mir nicht gehorcht haben. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer wird nicht verlöschen. Und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Im 1000-jährigen Reich, und das ist wieder der Unterschied zu dem späteren ewigen Reich des neuen Himmels und der neuen Erde. Im 1000-jährigen Reich wird es noch wieder eine Erinnerung geben. Es wird eine Erinnerung geben als Warnung. Warnung für die Menschen, die werden in Erinnerung sichtbar sein, die werden in der Wahrnehmung sichtbar sein, dass es so geht, es einem jeden, der Gott nicht gehorcht. Das wird im 1000-jährigen Reich ein Bestandteil sein des Lebens der Menschen. In dem zukünftigen Reich, das haben wir wie im Kapitel 65 gelesen, in dem zukünftigen Reich wird es keine Erinnerung geben an das Vergangene. Aber hier in diesem 1000-jährigen Reich wird es eine lebendige Erinnerung geben an daran, so geht es einem Menschen, der Gott nicht gehorcht. Und es ist nicht das Hauptzeugnis in der Zeit. Und das sollen wir auch jetzt, Geschwister, nicht verdrehen in unserem Leben. Das Hauptzeugnis der Zeit, das haben wir hier gelesen, ist die Herrlichkeit des Herrn. Das wird die Menschen bewegen. Das wird sie bewegen, anderen das zu erzählen. Sie werden als Boten zu ihrem Volk gehen. Sie werden über die Herrlichkeit des Herrn sprechen. Aber es bleibt doch immer noch eine Warnung. Die brauchen wir heute. Auch heute haben wir warnende Worte in der Heiligen Schrift. Aber auch heute ist unsere Hauptbotschaft nicht Warnung, sondern das Evangelium der Gnade Gottes. Was sollen wir verkündigen, wenn wir in die Welt gesandt werden? Geht hin und predigt Warnung. Bestimmt gehört die dazu, aber es ist nicht die Hauptbotschaft. Die Hauptbotschaft ist das Evangelium, die frohe Botschaft von dem, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, uns Menschen zu retten. Aber auch heute brauchen wir Warnung, so wird es auch im tausendjährigen Reich sein. Nur in der Ewigkeit, in dem neuen Himmel und neue Erde, da wird das nicht mehr vonnöten sein. Das war Jesaja. Wir haben das ja nur gestreift. Etliche Mal bestimmt auch nicht deutlich genug erklärt. Aber ich glaube doch, eine Neugier zumindest geweckt bei uns allen und ein großes Vertrauen zu der tiefen Verankerung der Botschaft des Evangeliums im Alten Testament. Der Jesaja hat so viel über den Messias gesprochen. Er hat Jesus seinen Namen uns offenbart. Der leidende Gottesknecht, der herrliche Gottesknecht. Einfach alles zusammengefasst, glaube ich, können wir schon sagen, wir sind gestärkt worden durch dieses Buch in dem Vertrauen zu Gott, dass seine Führung für uns im Moment nicht immer verständlich ist, aber dass Gott das alles im Blick hat, dass sein Wille geschieht. Und deswegen auch dieses Gebet von heute, es ist ein Vertrauen zu Gott. Dein Wille geschehe und dein Reich komme. Dann damit sagen wir, das haben wir hier in einem guten Überblick bekommen, wie Gottes Vorsehung, wie nötig das wir Menschen haben und dass Gott alles in der Hand hat. Und die zukünftige Geschichte, die soll uns, wenn wir in dem Herrn Vertrauen gewinnen, nicht Angst machen, sondern mit Hoffnung füllen. So Gott will und wir leben, werden wir in der weiteren Betrachtungen wieder ein neutestamentliches Buch nehmen. Und wir wollen diesmal den Philipperbrief durchnehmen zusammen. So viel wir uns das gemerkt haben, haben wir den als Gemeinde in der Bibelstunde noch nicht gehabt. Ja, dann der Herr segne uns in dem Nachdenken, im Hoseweg. Ich werde noch beten. Lass uns dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für deine Langmut und Geduld. Mit so viel Geduld hast du Spott der Menschen ertragen, über tausenden von Jahren. Und doch deine Wahrheit und deine Liebe in Jesus Christus nicht verworfen, als den Weg des Heils, als die Zuversicht für uns Menschen. Du hast diese gute Botschaft verkündet, hast sie uns ins Herz gelegt und das ewige Evangelium, das willst du auch bis zuletzt allen Menschen nahebringen. Danke, Jesus, für die zuverlässigen Worte, die sich immer wieder neu bestätigen, auch in der erfüllten Prophetie. Über alles, Jesus, was über dich gesagt wurde, hast du immer wieder gesagt, es steht auch von mir geschrieben, habt ihr nicht gelesen in der Schrift. Das wollen wir immer wieder neu tun und uns auch in unserem Glauben stärken und trösten lassen. Amen.